Mein Name ist Katja Stähli und du bist mitten in meinem Podcast 40 und fabelhaft. 40 werden ist ein Abenteuer, denn das Beste liegt noch vor uns.
Herzlich willkommen zurück bei 40 und fabelhaft, mal wieder aus meiner heimischen Stube. Ich habe mir in der Vorbereitung für diese drei Teile, die jetzt kommen werden, an Podcasts, ganz viel überlegt, was ich dir mitgeben kann. Denn, und das ist das Allerwichtigste, wenn wir von anderen Leuten Learnings hören, dann ist es auch immer schön, wirklich die Geschichte zu kennen, wie das Learning entstanden ist. Denn einfach nur Theorie zu hören, verankert in uns nicht irgendwo das Gefühl, dass wir jetzt denken, oh, jetzt habe ich es aber verstanden. Ich kann es verstandesmäßig vielleicht greifen, ich kann es emotional nicht fühlen und genau da wollen wir hin, damit auch du, wenn ich dir diese Geschichte gleich erzählen werde, irgendwo sagen kannst, oh, so ein Thema habe ich auch oder da habe ich auch so eine Geschichte und dann anfangen kannst, deine Points zu verknüpfen im Leben. Und es geht natürlich um eine Heldenreise. Ich habe ein sehr intensives, sehr bewegtes Leben hinter mir, hoffentlich auch vor mir. Das macht mich zu der Person, die ich heute bin und es macht mich vor allem auch in diesem Ausmaße gut, wie ich heute auch als Coach bin und als Mentorin bin. Das ist mein Proof of Concept. Und ich werde oft gefragt, was hat dich denn eigentlich dazu bewegt, das heute alles so zu machen, wie du es machst und wie bist du eigentlich überhaupt in diese Fußstapfen getreten, auf denen ich heute gehe. Und da gibt's drei Game Changer in meinem Leben und in die nehme ich dich mit. Heute ganz bewusst mit meiner Freundin Caro, die mir hilft, diesen bewegten Moment einmal auf Video aufzunehmen, denn das heutige Thema ist für mich ein wunderschönes Thema, aber auch ein sehr emotionales Thema. Und es ist immer schön, wenn man jemand hat, der die guten Fragen stellt. Genau. Der große Gamechanger in meinem Leben war, als ich verstanden habe, dass ich nicht nur ich bin. Dieser wunderschöne Satz, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ist super wichtig. Wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir verstehen, dass wir Anteile in uns haben, die arbeiten, die Entscheidungen treffen, die immer mal wieder so random reindroppen und sagen, ey, nein, habe ich keinen Bock drauf, machen wir anders. Das sind die Persönlichkeitsanteile, die uns ausmachen. Und da gibt's diese wunderschöne Archetypenlehre. Wir alle haben mehrere Menschen an unserem Lebenstisch sitzen, die mit uns Entscheidungen treffen und ja, auch unser Leben beeinflussen. Und jeder von uns hat das Thema inneres Kind. Wir alle haben dieses kleine Mädchen oder diesen kleinen Jungen in uns, der vielleicht eine Geschichte hat oder die vielleicht eine Geschichte hat. Und ich habe auch so eine Geschichte und bin zum ersten Mal ganz bewusst damit in Berührung gekommen. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, die ist einfach so, die macht das Ganze wirklich so ganz deutlich, was es mit diesem Kind eigentlich auf sich hat. Ich habe eine Frau kennengelernt, eine Texanerin, im Urlaub und wir haben uns direkt freundschaftlich verliebt. Wir haben den gleichen Geburtstag, unsere Hunde hatten den gleichen Namen und wir waren einfach, buff, beste Freunde. Obwohl sie am anderen Ende der Welt lebt, haben wir auch immer diese Freundschaft aufrechterhalten. Bis sie mich eines Tages anschreibt und sagt, ey Keule, was machst du denn dann und dann? Ich sage, keine Ahnung, was mache ich denn dann und dann? Ja, ich bin in London. Ich so, ah, was machst du denn in London? Ja, Harrys Hochzeit. Ich so, was für ein Harry? Offensichtlich war ich die Einzige, die nicht gecheckt hat, dass Prinz Harry mit Meghan Markle geheiratet hat und da meine Freundin ein sehr verrücktes Jet-Set-Leben führt und, sagen wir mal so, ein sehr populäres Umfeld hat, war sie eingeladen an dieser Hochzeit. Das war für mich an sich schon außer meiner Vision, ja, dass man mal eben bei Prinz Harry auf die Hochzeit eingeladen wird. Aber sie meinte dann, komm doch einfach dazu. Ich durfte zwar nicht an die Hochzeit, aber ich konnte mit ihr eine Woche in London verbringen. Und meine Freundin, dass ihr so ein bisschen den Rahmen habt, wie sie lebt. Sie hat ein Anwesen, das so groß ist wie Schloss Chambord in Frankreich. Sie hat alleine für ihre Aquarien im Haus 6 Mitarbeiter. Ihr Badezimmer ist, weiß ich nicht, die Hälfte von dem Zimmer hier so groß mit einem Badebottich in der Mitte und rundherum also die ganzen Wände sind aus Aquarien. Also sie lebt ganz verrückt, inklusive so ein riesen Mercedes SL mit blauen Strasssteinen drauf. Also völlig absurd. Aber eine ganz liebevolle Seele. Ich wusste, dass sie so lebt. Wir hatten ja viel gezeigt, viel erzählt. Aber wenn man dann nach London eingeladen wird und eine Woche lang dieses Leben mitlebt, das ist schon mal eine Nummer. Das war geil, muss man echt mal sagen. Sie wurde dann erstmal im Bulgari Hotel irgendwie mit allem möglichen Shishi begrüßt. Und wir haben eine spektakuläre Zeit gehabt. Unter anderem natürlich auch diese Hochzeit. Ich bin dann selber irgendwie, ja, du kommst so in diesen Vibe mit, ja, ganz London beim Hochzeitsfieber. Und ich lag dann so, ich habe sie zurechtgemacht, ich habe sie geschminkt, habe die Haare gemacht und war dann ab 6 Uhr morgens sozusagen arbeitslos, ja, weil sie musste frühzeitig los und dann diesen ganzen Türstehern da vorbei. Und so sitze ich in meinem Hotelzimmer, mache einen Fernseher an und gucke diese ganzen Vorbereitungen. Und da denke ich mir, wie bescheuert bin ich eigentlich? Ich bin in London, Meghan Markle und Prinz Harry heiraten und ich ziehe es vor, faul in meinem Bett im Hotelzimmer zu liegen, packe meine Sachen und ziehe einfach los. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich an so einem Ticketschalter in London für die Bahn vor mir vier Kanadier hatte, vier kanadische Flight Attendants, die halt Pause hatten während ihren Flügen und dementsprechend zur Hochzeit gegangen sind. Und die haben diesen Automaten nicht gecheckt und ich habe denen dann geholfen und dann haben die gesagt, komm Mädchen, du und ich, wir sind heute Buddies. Und dann haben wir den Tag miteinander verbracht, sind durch die Straßen getanzt und haben dieses ganze Schauspiel angeguckt. Und ich war danach schockverliebt in dieses Paar. Ich habe mir danach wirklich permanent diesen Royal-Kram reingezogen. Und ich habe also wirklich vor dieser Hochzeit nie was mit Royals zu tun gehabt. Aber wenn du so dabei bist, das ist schon mega gewesen. So, und ich erzähle dir das nicht, weil es wichtig ist, sondern weil du dich wahrscheinlich fragst, wie die Hochzeit war, damit ich dich nicht hier alleine lasse mit diesen spannenden Informationen, die am Ende gar nicht wichtig sind. Auf jeden Fall hatten wir einen Abend geplant. Sie hat ja die ganze Woche wirklich förmlich, also mit Tourguides und mit Musicals gefüllt. Und wir hatten einen Abend und sind ins Musical gegangen. Everybody's Talking About Jamie. Das war ein ganz besonderer Abend, denn ich habe an diesem Abend, wir waren essen und wir haben ihre Freunde getroffen. Zwei Männer, ein schwules Pärchen, die verheiratet sind und einmal im Monat für Roast Beef und Musical nach London fliegen. Also es war Wahnsinn, ja. Er Broadway-Produzent und so. Wir haben ein wunderschönes Dinner gehabt und tiefgründigste Gespräche geführt über Bühne und was das eigentlich bedeutet, der Leidenschaft zu folgen. Und es war, also die Basis von diesem Abend war schon ultra, ultra offen. Mit offenem Herzen Menschen begegnen. Dann sind wir ins Musical gegangen und ich sitze auf diesem alten, vergilbten Samtstuhl und das Musical geht an und da war Musik. Das war Wahnsinn. Die allerschönste Musik, so wirklich, ich liebe Musical, aber das war nochmal so eine andere Nummer. Ich muss dir kurz die Geschichte zusammenfassen, damit du den Kontext verstehst. Jamie ist ein junger Mann, ein homosexueller Mann, der wahnsinnig gerne Drag Queen werden möchte. Und er geht aber noch zur Schule und wird nicht anerkannt und alle mobben ihn und er hat einen ganz schweren Stand. Seine Mutter, die ihn abgöttisch liebt und ihm alle Türen aufmachen möchte, die aufzumachen sind. Und ein Vater, der sich nie für das Kind interessiert hat. Aber Jamie möchte eigentlich nur diese Anerkennung von seinem Vater bekommen. Also ihr seht ganz viel Drama, ganz viel Herzschmerz und ganz viel Transformationspotenzial in diesem Musical drin. Und diese Mutter, die so sehr leidet, weil ihr Sohn nicht diese Liebe von ihrem Vater oder von seinem Vater bekommen hat, singt irgend an einer Stelle. Sie geht so zur Seite von der Bühne und fängt an zu singen, What if I could meet myself again? Und dann siehst du so auf der Bühne, wie sie auf der Parkbank sitzt, den Vater von Jamie kennenlernt und wie die miteinander sich unterhalten und sich ineinander verlieben. Und dann singt sie immer weiter und sagt, da auf dieser Parkbank, wo ich seinen Vater kennengelernt habe, was, wenn ich damals gewusst hätte, was danach passiert? What if I could meet myself again? Was wäre, wenn ich mich da nochmal treffen könnte? Und ich könnte mich an die Hand nehmen und sagen, hey, das und das und das wird auf dich zukommen. Dann würde ich dir raten, akzeptiere, dass er der ist und sei dankbar für dein Kind. Und während die das singt, sitze ich da in meinem Stuhl und es laufen mir die Tränen aus mir raus. Und ich sitze da und denke mir so, ah, okay. Und meine Freundin so, ist alles gut. Ich so, ja, ja, ist alles gut, ist alles super. Getarnt mit Emotionstränen für das, was da auf der Bühne vorgeht. Aber ich habe wegen was ganz anderem geweint. Denn auf einmal zieht mich die Zeit komplett zurück in meine Kindheit. What if I could meet myself again? Wenn ich mich nochmal treffen kann, wo ich ein ganz kleines Mädchen war und wenn ich unartig war, in den Keller musste und dort unten in diesem Loch gehockt habe, während nur ganz wenig Licht durch dieses Kellerfenster kam. Und das Licht war genau so, dass ich noch die Spinnen sehen konnte, die überall rumgekrochen sind. Und ich sitze da als ganz kleines Mädchen und ich weiß, die Tür ist zu für mich. What if I could meet myself again? Und ich fühle, wie ich zurückgehe in der Zeit und durch die Kellertür gehe und mich neben sie setze. Und gar nicht in der Lage bin, irgendwie emotional, mental ihre Hand zu nehmen, aber diese Retrospektive zu bekommen, neben ihr zu sitzen und den Faden aufzunehmen. Denn es gibt einen Anteil in mir drin, der für alle Zeiten in diesem Keller sitzt. Es gehört zu meiner Welt, es gehört zu meinem Leben, zu meinem Blueprint, wie ich die Menschheit wahrnehme, wie ich das Leben lebe. Dass dieser Moment in Time, wo ich da unten im Keller eingesperrt bin, alles angefangen hat. Und ich davon nichts wusste, weil ich mich damit nie verbunden habe. Natürlich wusste ich noch, dass ich in meinem Keller eingesperrt war. Aber eben nur verstandesmäßig. Gefühlt habe ich es nicht. Und ich sitze in diesem Theater und gleichzeitig in diesem Keller und wir fangen an, miteinander zu reden. So, nur weil du weißt, wie das ist. Du führst plötzlich ein Gespräch in Gedanken. Und ich sage zu ihr, weiß gar nicht, was ich dir so richtig sagen soll. Ich kann dir nur sagen, es wird alles ganz toll. Es kommt der Moment, wo alles ganz toll wird. Und auch wenn es jetzt scheiße ist, es wird sich ändern. Und das ist für mich ein Moment gewesen, den werde ich meiner Lebtage nicht mehr vergessen. Und der hat dieser ganze Austausch mit meinem inneren Kind angestoßen. Ich bin nach dieser Woche Urlaub nach Hause gegangen und habe mir immer wieder Momente gesucht, wo ich einchecken kann. Ich habe angefangen zu meditieren und mir bewusst mich hingesetzt, Musik angemacht und mir vorgestellt, wie ich Dinge darunter in den Keller bekomme. Denn ich bin damals noch davon ausgegangen, dass die Situation für immer so bleibt. Also sie wird in diesem Keller bleiben und ich kann ihr den Keller schön machen. Also bin ich in Meditation zurückgegangen, darunter und habe angefangen, die Tapeten an die Wand zu kleben. Ich habe Spielsachen runtergebracht, Lampen, Kissen, Bilder. Ich habe mir das in meinem Geist drin schön gemacht da unten. Licht angemacht. Ich habe ihr Licht angemacht. Und dann gab es irgendwo einen Moment, und das war ganz außergewöhnlich, in einer Kakaozeremonie, habe ich ein Kissen auf meinem Schoß gehabt, so, und habe meditiert und saß wieder neben ihr in diesem Keller und auf einmal war ich in der Lage, sie zu integrieren. Das Kissen zu nehmen, sie festzuhalten. Und ich weiß schon, du kannst jetzt denken, die Alte hat einen Schuss. Aber die Alte hat überhaupt keinen Schuss. Das war nämlich wahnsinnig wichtig, denn dieses Kissen, was sozusagen symbolisch für dieses Kind war, mal in den Arm zu nehmen. Weißt du, wie viele Menschen da draußen rumlaufen, und du vielleicht auch, die zwar wissen, dass es ein inneres Kind gibt, aber es noch nie mal in den Arm genommen haben, und zwar physisch. Und als ich gecheckt habe, dass das super funktioniert und ich plötzlich im Austausch bin, habe ich angefangen, für sie in meinem Bett ein Nestchen zu bauen. Ich habe so ein Tuch genommen und das war ja auch die Zeit, wo meine Tochter geboren ist. Und ich habe da meine Tochter neben mir gehabt. Und auf der anderen Seite habe ich das Gleiche nochmal gemacht und habe dieses innere Kind neben mich ins Bett gelegt. Ich habe angefangen, sie plastisch zu machen, sie anzufassen, sie bewusst in meinen Alltag zu integrieren. Denn ich möchte nicht, dass dieses innere Kind irgendwo ein psychologisches System ist oder irgend so ein Avatar, der mit mir nichts zu tun hat. Ich möchte sie hier haben, ganz nah an mir dran. Ich habe angefangen, wenn ich spazieren war, dass ich mir vorstelle, wenn ich die Hände so unten habe, dass ich sie an die Hand nehme, dass wir Hand in Hand durch die Straßen laufen. Ich habe angefangen, schaukeln zu gehen auf dem Spielplatz. Musste dann irgendwann aufpassen, weil die Mütter dann irgendwann militant wurden, so im Sinne von, was macht die Alte denn da? Die soll mal weggehen, meine Kinder wollen da rauchen. So, und ich habe dann immer so, ja, ich bin gleich fertig. Weißt du, was es für einen Impact hat, mit deinem inneren Kind auf dem Schoß sich auf die Schaukel zu setzen? Denn du bist automatisch in diesem Moment, wo du als Kind bist, jeder von uns ist irgendwo mal schaukeln gewesen. Dieses freie Gefühl von Flug, von Anlauf nehmen und zu fliegen, verbindet uns mit einem frühkindlichen Freiheitsgefühl, und du bist sofort wieder da drin. Und es ist sofort ein Moment, wo du in Verbindung kommst mit dir selber. Und das alles habe ich ganz oft gemacht. Wieder gebastelt, Kinderkram gemacht, Disney-Filme geguckt, habe angefangen am Klavier Pocahontas zu singen, Ariel zu singen. Natürlich auch für meine Tochter irgendwann. Aber das war so schön, denn als meine Tochter auf die Welt kam, war ich mitten in diesem Prozess. Und auf einmal habe ich im Außen so dieses echte Baby, was sich total spiegeln konnte mit meinem inneren Baby. So diese unglaubliche Mütterlichkeit, die bei mir freigesetzt wurde, als ich das Kind bekommen habe oder als ich schwanger war. Diese Mutterliebe auf mein inneres Kind zu projizieren, ey, das hat einen verdammten Unterschied gemacht. Und dann kam dieser eine Moment. Und zwar habe ich geträumt. Nach diesem Traum wusste ich, dass sich was verändert hat. Dass diese ganze Arbeit, die ich da geleistet habe, Früchte trägt. Und zwar bin ich im Traum nachts beim Schlafen die Treppe runtergelaufen Richtung Keller in diesem Haus. Und ich laufe auf die erste Kellertür zu und die ist so ein Spalt offen. Und auf einmal kommt mir so ein kleines, blondes Mädchen entgegengerannt. Und du kennst das so aus den Filmen, so Zeitlupe, so alles total dramatisch dargestellt. Und so war mein Traum. Und ich denke mir so, was macht denn Eden in meinem Elternhaus? Warum träume ich das denn gerade? Weil ich wusste, dass ich träume. Es war mir ganz klar, es nennt sich luzides Träumen. Ich wusste, ich träume. Ich denke mir, was macht Eden denn da? Und rennt an mir vorbei. Und ich streiche mit meiner Hand über ihre Haare. Ganz langsam. Denke immer noch, komisch, Kind. Laufe auf die Tür zu. Und in dem Moment kommt ein unglaublicher Wind, so ein halber Sturm und schleudert diese Tür zu. Von innen einmal mir ins Gesicht zugeschlagen. Und es war wie, und es hat ein paar Tage gebraucht, bis ich es checken konnte, weil ich habe lange darin verharrt, dass ich dachte, dass es um Eden geht. Bis ich verstanden habe, dass dieses innere Kind bereit war, den Keller zu verlassen. Die ist rausgekommen. Zum Spielen rausgekommen. Endlich rausgekommen. Und als ich das verinnerlichen konnte, es war so ein wahnsinnig schöner Moment. Denn stell dir vor, du hast dein eigenes Kind und das schließt sich im Zimmer ein und du kriegst es da nicht raus. Und du sagst, Mausi, mach doch mal bitte jetzt die Tür auf, lass uns doch mal sprechen. Und dann macht es irgendwann selber die Tür auf und sagt, okay, ich bin jetzt bereit zu reden. Das war mein Moment. Und seitdem gehe ich tagtäglich Hand in Hand mit meinem inneren Kind durchs Leben und lerne und habe seitdem immer mehr Anteile von mir kennengelernt, ja, aus diesem inneren Kind, was diese Erfahrung gemacht hat im Leben, ist zum Beispiel ein anderer Anteil zutage gekommen, nämlich die Betrogene. Die Betrogene, die um ihren Frieden betrogen wurde. Und das ist etwas, was ich leider in meinem Leben ganz oft wiederhole oder wiederholt habe. Wiederholt habe! Auch so diese Opferrolle einzunehmen, mir ist das passiert. Und jetzt möchte ich bitte, dass du ganz viel Mitleid mit mir hast. Denn ich entschuldige alles, was in meinem Leben nicht funktioniert, weil ich ja so eine Arme bin, dass das und das passiert ist. Und ja, kein Kind auf diesem Planeten hat auch nur im Ansatz Dinge verdient, die so gelaufen sind. Da gibt es noch viel schlimmere Geschichten da draußen. Aber weißt du, in dieser Opferrolle zu verharren, wird dich in diesem Leben leider nirgendwo hinführen. Nicht an einen einzigen Punkt, außer an dem Punkt, wo du immer wieder feststellen darfst, fuck, schon wieder die gleiche Geschichte, schon wieder die gleiche Verletzung, schon wieder der gleiche Betrug, die gleiche Opferrolle und du wirst am Ende nur in einer Sache bestätigt, nämlich, dass dein Glaubenssatz, dass du nicht gut genug bist, richtig ist. Und die Bereitschaft zu bekommen, sich hinzusetzen und zu sagen, so, Papier, Stift, wer sitzt denn eigentlich in meinem Königinnenreich, an meinem Tisch? Welcher Anteil berät mich jeden Tag? Wenn ich an diesem Tisch sitze, eigentlich als Königin, neben mir sitzt mein inneres Kind. Auf der anderen Seite sitzt das ewige Opfer, die ewig Betrogene, die immer überall das Haar in der Suppe findet. Und das funktioniert nicht und das wird sowieso nicht klappen. Wenn die neben mir sitzt, die beide mich permanent beraten, aus dem Schmerz heraus mich mit Sätzen bombardieren. Wie königlich bin ich, dass ich diese beiden Rollen gehandelt bekomme? Denn wenn die innere Königin, die ich bin, sich permanent zurücklehnt und sagt, ah, stimmt, du das Opfer, ne? Du weißt ja ganz genau, weil du hast ja erlebt, was passiert, wenn es nicht klappt. Also bitte kümmere du dich doch mal und entscheide du doch mal, wie es jetzt weitergeht. Dein inneres Opfer ist so schnell am Start. Denn die ist unheimlich zackig, die ist unheimlich gut. Die wird sofort ihr Programm runterrattern und wird dafür sorgen, dass diese Erfahrungen immer wieder wiederholt werden. Wenn du aber in der Lage bist, als diese Königin, die du bist, die über dein Reich hinweg herrscht, wenn du dieser Rolle sagst, liebes Opfer, liebes innere Opfer, danke schön, dass du mich so berätst. Danke schön, dass du mir deine Ängste äußerst. Ich werde mir darüber Gedanken machen. Und wenn ich mir diese Gedanken gemacht habe, dann treffe ich die Entscheidung. Eine Königin ist nur dann eine gute Königin, wenn sie gute Berater hat. Denn sie weiß nie alles ganz alleine. Sie hat einen Tisch voll leerer Stühle. Und du ganz allein entscheidest, wer auf diesen Stühlen Platz nimmt. Und da gibt es nun mal Anteile, die werden dir dienen. Und da gibt es Anteile, die werden dir nicht dienen. Die, die dir nicht dienen, wie zum Beispiel meine Opferrolle, die ich da habe, die wirst du nicht los. Ihr habt einen Vertrag miteinander. Du kannst dir schon mal überlegen, ob die unbedingt neben dir sitzen muss. Da gibt's auf der anderen Seite noch einen Platz. Die könntest du mal darüber setzen, stehst du auf, sagst, bitte einmal mitkommen, da hinten Platz nehmen, vielen Dank. Wer sitzt aber neben dir? Wer sitzt neben dir? Und neben mir sitzt, das ist meine Lieblingsrolle, die Magierin. Ich habe für mich entschieden, dass ich als Königin, die ich bin, an meiner Seite eine Magierin haben möchte. Denn die Magierin, die wird immer kommen und sagen, lass es uns verzaubern. Lass uns aus allem Gold machen. Lass uns die tollsten Sachen erleben. Sie wird dich immer beraten mit einem Mindset, so einem Beginner-Mindset. Und sie wird nie sagen, nee, also das funktioniert nicht. Sie wird immer sagen, ja, lass es uns machen. Die sitzt auf dieser Seite. Und mein inneres Kind sitzt auch nicht mehr neben mir. Denn auch mein inneres Kind, die Verletzung erfahren hat, ist nicht die richtige Beratung an meiner Seite. Und so habe ich für dieses innere Kind einen Sonderposten geschaffen. Einen hübschen kleinen Stuhl mit einem iPad drauf und ein Stück Schokolade. Und die sitzt da hinten. Und ich gehe immer wieder hin und ich checke mit ihr ein und ich bin connected mit ihr. Aber sie sitzt nicht mehr am Tisch. Und wer sitzt jetzt hier neben mir? Neben mir sitzt die Liebende. Die Liebende, die sagt, wir sind niemandes Sklaven mehr, aber wir dienen allen. Wir dienen allen. Ich in meiner Berufung, als Mutter, als Freundin, als Frau, die ich bin, ich möchte dienen mit dem, was ich kann. Das ist meine Aufgabe. Und darin bin ich gut. Aber ich diene niemandem, wenn ich in der Opferrolle bin. Und ich diene auch niemandem, wenn ich permanent am Kämpfen bin. Denn ich sage dir, es gibt noch jemand anderes, der bei mir am Tisch sitzt, und das ist die Kriegerin. Und die Kriegerin, die war früher so. Ich erkläre dir das mal. Die Kriegerin war so. Königreich. Tisch, also so Schloss, Tisch, alle zusammen. Weit außerhalb von den Grenzen riecht die Kriegerin irgendwo eine Bedrohung. Das Erste, was die gemacht hat, ist, ohne jemanden zu fragen, zack, dahin alles getötet, was nicht bei drei auf dem Baum war. Einfach mal direkt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Während wir alle zu Hause an unserem Tisch sitzen und sagen, was ist denn jetzt passiert? Weil meine innere Kriegerin so unglaublich militant war, um uns alle zu schützen, um dieses innere Kind zu schützen, damit nicht schon wieder irgendeine Verletzung passiert, dass die überhaupt ein komplettes Eigenleben geführt hat. Bis ich irgendwann das verstanden habe, dass es diese Kriegerin gibt, dass ich eine Rüstung trage und dass diese Rüstung keine Liebe nach außen lässt, aber auch keine Liebe reinlässt. Und dann habe ich gesagt, gut, Kriegerin, wir müssen uns mal hinsetzen, wir müssen mal ein Gespräch führen, sowieso auf Arbeit. Wir sagen, hey, ist ja richtig gut so. Ich sehe, du bist so mit Herzblut dabei. Du weißt, du kennst deinen Auftrag, finde ich alles super. Aber in Zukunft machen wir das anders. Wenn du Bedrohung witterst, suche mit mir das Gespräch und ich weise dich an, was zu tun ist. Denn was wir nicht mehr tun, ist einfach wie wild um uns zu hauen und alles zu verjagen und zu verscheuchen, bloß weil wir Angst haben. Also ist auch die Kriegerin weiter weggerückt von mir und dafür die Liebende gekommen. Und so kannst du das mit deinen Anteilen machen. Du musst dich schon mal irgendwann fragen, wenn du Dinge erlebst in deinem Leben, die dir nicht gefallen, wie du das ändern kannst. Wenn du aber nicht in die Introspektive gehst, in dich hineinguckst, wenn du nicht in dich hineinguckst und diesen Salat in dir drin, ja, also dieses komplette heillose Durcheinander, weil wir ja gefühlt immer nur irgendwie ganz hier vorne leben und uns überhaupt nie überlegen, was ist eigentlich das große Ganze, was wir sind. Zoom dich mal raus, einen Schritt zurück machen, sagen, ah, interessant, ich bin gerade ausgetickt, warum mache ich das denn jetzt eigentlich? Wenn du diesen Blick nicht tust, hast du doch gar kein Handling. Das ist wie in der Firma. Als Chef sitzt du auch nicht zu Hause und machst so und sagst, ich will nichts hören. Wunderst dich, warum deine Unternehmung kaputt geht. Als Chef bist du auch derjenige, der jeden Tag eincheckt und sagt, hey, hallo, schön, dass du da bist. Was ist deine Aufgabe? Ah, okay. Müssen wir noch mal reden. Das war nicht so gut. Können wir das nächste Mal anders machen? Also das, was hier drin passiert, muss man irgendwann mal so ein bisschen gelenkt bekommen. Also setz dich bitte hin. Nimm Stift und ein Stück Papier, mal einen Tisch da drauf und so ein paar Stühle, so viele wie du brauchst. Dann überlege dir mal, wie diese Konstellation zustande kommt. Und dieses innere Kind, was da auf diesem hübschen kleinen Stuhl sitzt, dem geht's da wunderprächtig, wunderprächtig. Und ich sage dir, wie ich überhaupt auf den Trichter gekommen bin, dieses Kind von diesem Entscheidertisch wegzuholen. Ich habe einen Rechtsstreit geführt. Warum ist egal, aber es war kein schöner Rechtsstreit. Und dieser Rechtsstreit hat mich unglaublich gefordert. Es ging um Business und es war wahnsinnig anstrengend, in diesem Rechtsstreit meine Stimme zu finden. Nicht jedes Mal in Angst zu verfallen, wenn es zum Gericht ging oder wenn eine E-Mail kam oder wenn meine innere Stärke gefragt war. Jedes Mal direkt reagiert, oh nein, um Gottes Willen, eine E-Mail kommt. Noch heute, wenn mein Anwalt mir heute, der hat mich letzte Woche zum Essen eingeladen, schreibt mir eine E-Mail, ich denke mir schon, nicht hingucken, Panik. Weil ich geprägt bin von dieser Angst vor diesem Rechtsstreit. Bis ich an einem Tag, da musste ich zu Gericht und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich an der Stelle das nie wieder mache. Und dann habe ich zu Hause auf dem Sofa ein Nestchen gebaut, habe iPad hingestellt, meinen Lieblings-Disney-Film angemacht, eine ganze Tafel Schokolade hingelegt und habe mit meinem inneren Kind gesprochen und gesagt, Mama geht jetzt. Du darfst zu Hause bleiben, genieß deinen Nachmittag, mach, geh glotzen, iss Schokolade so viel du willst, aber Mama geht allein in den Gerichtssaal. Denn dich brauche ich da gerade nicht. Das war der Gamechanger in meinem Rechtsstreit. Denn das war der Moment, wo ich in den Gerichtssaal gelaufen bin als Königin, mich hingestellt habe und gesagt habe, nein, jetzt ist Schluss. Und an diesem Tag hat sich das ganze Blatt gewendet, weil ich in meine Stärke gekommen bin, in meinen Mut gekommen bin. Denn eine Königin lässt sich nicht vom Koffer scheißen. Eine Königin setzt sich mit Rückgrat hin und sagt, ich möchte das so nicht haben. Ich akzeptiere das nicht. Das ist ein Verhalten, was ich nicht toleriere. Und da so aus dem Gericht rauszulaufen und an diesem Punkt zu sein, wo ich merke, wie wertvoll es war, dieses Kind, dieses innere Kind mal outzusourcen, zu sagen, du heute nicht, in Liebe, aber du heute nicht. Und je mehr ich mich mit diesen Anteilen auseinandersetze, und es treffen sich übrigens immer mal wieder ganz neue Anteile, das muss man sagen, ja, also wenn, wer bin ich und wenn ja, wie viele, da gibt es einen relativ großen Pool an Anteilen, die wir alle haben, ja. Das ist, glaube ich, in der Menschlichkeit so verankert, dass wir überall da, wo wir intensive Momente hatten im Leben, Verletzungen erfahren haben, dass sich da ein Anteil ausbildet. Von mir aus so eine Art archetypischer Anteil, wo man sagen kann, ah, okay, und jetzt ist es wichtig, dass ich mit diesem Anteil einmal einchecke und einmal ein Gespräch führe. Jetzt kommen die Fragen.
Wann war für dich der Zeitpunkt im Leben, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr zurück, es funktioniert nicht mehr? There is no point of return.
Den gab es ein paar Mal. Und den wird es auch immer wieder geben, denn wir entwickeln uns. Wir sind kein statisches Konstrukt. Es wird sich immer wieder aus sich heraus entfalten und es wird immer wieder einen Moment geben, wo wir sagen, es gibt kein Zurück. Aber dieser Abend im Musical in London, der war schon krass. Weil es mir ein Bild von meinem Innenleben gezeigt hat. Also das war mir schon klar, dass es dieses Innenleben gibt, aber nicht wie reichhaltig es ist und nicht wie tief es geht. Es ist unendlich groß. Das war einer der ersten.
Wenn du Eden heute so in die Augen schaust, als...
Ja, direkt emotional.
Die tollste Mama, die ich wirklich bisher in meinem Leben kennenlernen durfte. Jetzt kriege ich total Tränen in den Augen. Siehst du eigentlich, wie viel Arbeit du geleistet hast? Siehst du, wie weit du gekommen bist? Und wie oft schenkst du dir einen Moment der Dankbarkeit an dich selbst, an dein inneres Kind? Wie oft hältst du an?
Ich halte an, weil ich mir Tools angeeignet habe, die mich daran erinnern, anzuhalten. Bewusst anzuhalten. Ich glaube, das ist eine Herausforderung in der heutigen Zeit. Ja, wenn wir bewusst sagen, oh, jetzt muss ich aber mal anhalten, jetzt muss ich aber mal Pause machen. Weil wir sind so sehr in unserem Denken drin und in unserem Hustle drin, dass das Anhalten schwierig ist. Aber du kannst dir Tools antrainieren, wie du dich daran erinnerst, anzuhalten. Und da gibt's so eine Sache, die ist total geil. Das ist so ein Tool, das in uns verankert ist. Ich sage dir, das ist ein Gamechanger. Das ist nämlich unsere Fähigkeit, Gewohnheiten auszubilden. Denn dieses Ding hier oben funktioniert in die Richtung, total super, aber auch in die andere Richtung. Also du kannst es ganz toll machen, mega, oder kannst auch richtig verkacken und es funktioniert genauso. Also dieses Gehirn wird dich immer in die richtige oder in die falsche Richtung leiten, weil das Gehirn bewertet es nicht. Es ist einfach eine Autobahn, die du baust und die vorgegeben wird. Und ich habe angefangen für mich, diese Autobahn so auszubilden, dass ich an diesen Stationen vorbeikomme, wo ich merke, ah, anhalten, ah, Pause machen. Und das sind Themen wie Stretchen, Meditation, mal eine Kakaozeremonie zu machen. Wir werden ganz sicher im Zuge dieser drei Gamechanger über Plant Medicine sprechen. Das erzähle ich dir aber vielleicht in Folge 2 oder 3, müssen wir mal gucken, wie wir es aufbauen. Aber schaffe dir Stationen im Leben, wie du nicht mehr dran vorbeikommst. Das kann ein innerer Kompass sein. Wenn du merkst, ich merke zum Beispiel, ich gebe dir das mal so mit, ich habe zeitlebens, fand ich immer Breathwork und so, da ging mir immer richtig auf den Keks. Weil immer, wenn ich in so einer Breathwork-Zeremonie war, dachte ich mir so, oh, ich habe gar keinen Nerv für, es nervt mich richtig so. Warum? Weil mein Nervensystem natürlich genau gecheckt hat, dass hinter dem Atmen unter Umständen Dinge versteckt sind. So hinter dem Vorhang, ne? Da muss man mal dahinter gucken. Ah, oh, ups, komm mal raus, wir müssen mal reden. Und da ich das nicht wollte, war für mich Breathwork immer anstrengend. Mittlerweile habe ich gelernt zu atmen. Wenn ich am Arbeiten bin zum Beispiel, habe ich mir das so antrainiert, ich merke, ich atme nicht mehr in den Bauch. Ich komme mit dem Atmen immer weiter nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, bis ich irgendwann merke, ich bin eigentlich nur noch so am, so fast am Spuckatmen, so ein, aus, ein, aus. Dann zu sagen, ah, Achtung, der Boden braucht, der Körper braucht mal wieder ein bisschen Boden und dann wieder runter zu atmen. Das funktioniert aber auch nur, weil ich das über viele Wochen hinweg trainiert habe. Mit ganz viel Fokus. Und du kannst dich nicht auf alles fokussieren. Ey, ich habe angefangen mit Zitronenwasser am Morgen, ja? Und das hat mich schon richtig Aufmerksamkeit gekostet, weil ich morgens in die Küche geschlurft bin und mir dachte, ah, ich muss noch Zitronenwasser machen. Weil der Körper sich von Natur aus, so wie wir in dieser Gesellschaft leben, ist der Körper meistens schneller in der Manipulation und in der Sabotage, als dass er mal sagt, oh, Kind, komm, lass uns Zitronenwasser trinken. Nein, der Körper sagt, ey, können wir Netflix anmachen und Bottich Eis essen. So, und das ist das, was wir entlernen dürfen. Da dürfen wir anfangen, Schritt für Schritt für Schritt, ganz langsam, mit ganz kleinen Dingen, dieses Gehirn zu trainieren. Das Gehirn geht ins Fitnesscenter. Wir lernen Zitronenwasser. Und damit lernen wir nicht nur Zitronenwasser zu trinken, sondern wir bauen eine Autobahn, die es uns erlaubt, danach besser zu atmen, regelmäßig zu stretchen, spazieren zu gehen, Auszeiten zu kreieren, in die Ruhe zu finden. Aber das können wir nicht, wenn wir das nicht trainieren. Und da dürfen wir endlich mal anfangen, uns vor Augen zu führen, wie unser Körper funktioniert. Denn unsere Seele ist ein riesengroßes Zauberwesen, das wir alle nur persönlich ergründen können. Aber dieser Körper hat, wie viele andere Körper da draußen auch, nun mal Abläufe. Diese gilt es mit ins Boot zu holen. Ja, also an diesem großen Tisch von Anteilen sitzt eben auch ein ganz körperlicher Körper, der sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich bin müde, ich kriege eine Panikattacke. Könnt ihr mal bitte euch darum kümmern, warum ich hier am Durchdrehen bin? Ja, so, also das sind alles Dinge, die spielen mit rein. Also geht es wirklich ganz bewusst darum zu sagen, wie baue ich mir die Gewohnheiten auf? Und das Erste, was du gefragt hast wegen Eden, ja, ich fühle das, was wir für eine Verbindung haben und wie nah sie mir ist, wie nah ich ihr bin. Aber das ist trotzdem auch immer schön von außen zu hören. Weil wenn du mittendrin bist, weißt du, ich meine, die kleine Gurke ist zauberhaft, aber sie kann auch echt, also sie kann auch einfach echt eine Granate vom Herrn sein. Das ist ein Löwenmädchen und sie hat eine Intensität, die sie mitbringt, in ihrer Liebe, in ihrer Zauberhaftigkeit, mit allem, was, ja, aber eben auch, es kann richtig anstrengend sein. Und wenn die natürlich hier mal austickt oder dann tagelang schlechte Laune hat oder so, ja, dann setze ich mich natürlich nicht hin und sage, oh, bin ich eine tolle Mutter? Nein, dann denke ich, ich bin die dämlichste Mutter auf dem Planeten, denn ich kriege mein Kind nicht abgefangen oder ich kann das nicht machen. Oder ich habe zum Beispiel auch ganz häufig Angst, weil ich selber eine schwierige Kindheit hatte. Beobachte ich mich selber ganz oft, dass ich denke, was ist, wenn ich Eden irgendwo was antue? Was ist, wenn Eden dann auch in die Therapie muss? Und was, wenn ich Eden versaue? Ich könnte ja Eden versauen. Auch da immer wieder zu sagen, stopp mal ganz kurz, bloß weil ich Regeln aufstelle, bloß weil ich einen Rahmen schaffe, bloß weil ich ihr auch ein Nein sage, heißt es nicht gleich, dass ich ihr damit was antue. Also das war ein riesen Learning, mich selber zu legitimieren, auch einfach Mutter zu sein ohne diesen Rucksack, den ich da habe. Wer bin ich denn als Mutter ohne diesen Rucksack? Dann bilde ich mein ganz eigenes System auf. Hier ist ja, hier ist nein. Hier gehen wir lang, hier gehen wir nicht lang. Ohne es zu bewerten. Aber wenn dieses innere Kind permanent an mir dran klebt und wir gemeinsam Eden großziehen, dann ist immer so, das darfst du nicht machen, weil guck mal, was bei mir passiert ist. Wenn du das jetzt mit ihr machst, dann ist das bei ihr genauso. Also auch hier Distanz zu bekommen. Ja? Das innere Kind muss nicht permanent hier sein. Das könnte dich im Leben Anstrengungen kosten. Und für mich ist es natürlich immer noch ein Learning und ein Mitwachsen, denn wir wachsen als Mama genauso wie unser Kind wächst. Wir sind nicht einfach fertig, bloß weil wir ein Kind bekommen. Wir lernen mit denen, wie sie groß werden, werden wir auch groß. Und ich darf da aber wahrscheinlich ein bisschen, schon ein bisschen in mehr Anerkennung kommen. Auf jeden Fall.
Was hältst du von dieser These, dass es Menschen da draußen gibt, die sagen, es gibt gar kein inneres Kind. Oder vielleicht bei denen es transformiert ist, integriert ist.
Die haben recht. Es gibt kein inneres Kind. Wenn du das für dich so entscheidest, gibt es kein inneres Kind. Wenn du dich dafür entscheidest, dass es eins gibt, dann gibt es das. Ich bin die Letzte, die irgendjemandem, du hast es so schön gesagt, nur heute mit der freundlichen Ketzerin. Ich diskutiere wahnsinnig gerne über solche Thesen. Mega gerne. Weil ich völlig frei bin davon, das jetzt, also ne, zu sagen, aber das stimmt doch gar nicht. Klar, wenn wir drüber reden, ob es draußen schneit oder nicht, dann schneit's. Punkt. Aber das sind Dinge, da darf jeder seine Meinung haben. Und ich find's wahnsinnig schön, wenn wir anfangen, uns darüber zu unterhalten. Denn es hat ganz viel seine Richtigkeit. Ich habe auch Dinge von mir geglaubt. So, letztes Mal haben wir über Eifersucht gesprochen. Hättest du mir damals erzählt, dass ich irgendwann mal nicht mehr eifersüchtig bin, hätte ich gesagt, mhm. So, heute bin ich es auch nicht mehr. Wir schöpfen an Informationen aus dem Moment, in dem wir gerade sind. Und wenn jemand sagt, es gibt gar kein inneres Kind, dann ist das so. Dann würde ich dieser Person trotzdem sagen, ich lade dich ein, dir eine neue Erfahrung zu gönnen. Wie wäre es in dem Moment, wenn du dir mal 10 Minuten gönnst? 10 Minuten! Nur 10 Minuten, wo du dich hinsetzt und sagst, was, wenn es dieses innere Kind gäbe? Was könnte es mir erzählen? Nur im Falle dessen. Und ich sage dir, und du kannst du mit jedem reden, wenn du mal nur im Falle dessen sprichst, kommen ganz schnell Antworten. So, meistens ist es ja auch einfach nur eine Art, ich will nicht hingucken, es interessiert mich nicht. So, ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen, wo wir auch diese Diskussion hatten. Geht man in die Therapie, arbeitet man sich auf, guckt man sich die Sachen an, wo diese Person ganz klar gesagt hat, nein, ich möchte nicht. Ich lebe ein gutes Leben, es macht mir alles viel Freude. Ich weiß, da gibt's ganz viel, aber ich habe mich entschieden, den Rest dieses Lebens das nicht mehr anzugucken. Und das ist okay, denn es ist nicht mein Leben, es ist nicht dein Leben, es ist deren Leben. So, und solange es mich nicht massiv beeinträchtigt, dass da jemand mit mir ganz schlimm umgeht, solange würde ich diese Person damit laufen lassen.
Krasse Einstellung, aber so unfassbar wichtig.
Voll. Wir haben kein Recht, irgendjemanden zu einem Glauben zu zwingen, der nicht da ist. Niemand.
Okay.
Und ich darf, was ich aber mache, und das ist immer mein Ansatz gewesen. Ich lebe gerne allen vor, wie ich es mache. Das ist der Grund, warum es den Podcast gibt, der Grund, warum ich meine Arbeit mache. Ich lebe gerne vor und ich gehe den Weg gerne vor, damit die Leute, die sagen, hey, ich glaube, ich komme mit auf deinen Weg, dass ich sagen kann, schau, ich rede nicht von irgendwas, was ich irgendwo gelesen habe, sondern das ist meine Erfahrung, das habe ich erlebt, ich habe es gemacht, ich habe es transformiert, ich habe es verändert. Und du darfst dir jetzt überlegen, ob diese Informationen sich in deinem Körper gut anfühlt oder ob du Widerstände hast. Als Coach würde ich natürlich immer für mich denken, gut, solange der Widerstand da ist, haben wir ein Thema. Aber auf diesen Widerstand drücke ich nur drauf, wenn ich den Auftrag bekomme, als Coach zu arbeiten. Sonst nicht. Das habe ich aufgehört, ne? Das ist so dieses, ich muss alle heilen. Die Phase habe ich durch, machen wir nicht. Machen wir nicht mehr.
Nochmal, um zu deinem inneren Kind zurückzukommen, an die kleine Maus, die sich vielleicht da manchmal im Keller gegruselt hat, aber sich da ziemlich wohlig warm gemacht hat. Ich meine, man sieht's ja hier in deiner unfassbaren Einrichtung.
Ja, ne? Stimmt.
Alleine in dieser Transformation, wie du diesen Palast, der am Anfang noch in Schutt und Asche stand.
Das stimmt, ja. Ultimative Baustein.
Ich habe keine Worte dafür, wie viel Liebe, wie viel Kunst
Dankeschön.
Hier drin steckt. Und ich glaube, das ist genau die Verbildlichung, die Verkörperung deine Geschichte. Und ich habe eine Frage an die Maus in dir, neben dir, wo auch immer. Vielleicht ist sie auch gerade schaukeln.
Ja, vielleicht ist sie schaukeln. No one available under this number.
Hatte sie einen Wunsch, etwas Bestimmtes zu erreichen, etwas zu werden? Ich meine, als Kinder haben ja die ein oder anderen den tiefen Wunsch, ich will Tierärztin werden.
Ja, da gibt es 2 Dinge.
Was war es bei dir?
Ich wollte immer Floristin werden. Ich wollte immer mit Blumen arbeiten. Ich wollte immer Schönheit schaffen. Das macht mich im Innersten aus. Und ich schaffe heute Schönheit in meinem Alltag, für mein Umfeld, für meine Tochter. Ich schaffe Schönheit, wenn ich fotografieren darf, wenn ich schreibe, in meinem Job. Und ich bringe das wahnsinnig gerne anderen bei. Das war ein Wunsch. Und der andere Wunsch war, ich wollte immer Ägyptologin werden. Ich wollte immer irgendwo im Wüstensand wunderschöne Tempel ausgraben und irgendwelche vergrabenen Pharaonen finden und der Geschichte auf den Grund gehen. Und mehr wissen als andere, oder ich wollte immer mehr Wahrheit erfahren, als da draußen erzählt wurde. Ich zweifle heute noch alles an, was da uns erzählt wird in den Geschichtsbüchern. Und ich habe diesen unendlichen Drang, tiefer zu graben. So, also, ne, so dieser Wunsch zu graben, der war schon da. Ich war ein ganz kleines, ich war 4 Jahre alt, wo ich bei meiner Tante ein riesengroßes Buch gefunden habe, wo Tutanchamun vorne drauf war. Und ich habe diesen Moment, als wäre es gestern gewesen. Das hat sich so in mir eingeprägt. Und vom Moment an war bei mir so, ich und Ägypten. Das war immer schon mein Ding und das mache ich heute so ein bisschen hobbymäßig, also nicht das Ausgraben, aber das Recherchieren. Ich gucke mir alles an und ich füttere diese Seele, die nach Archäologie und Graben dürstet, immer mit irgendwelchen spannenden Sachen und verfolge da die Weltgeschichte sehr intensiv.
Ich meine, wenn man hier reinkommt, denkt man wirklich, man ist, ich weiß nicht, in Rom vielleicht?
Ja, hier fließt Rom definitiv ein, überall irgendwelche Büsten und Vasen und ja.
Du hast von dem Tisch gesprochen, an dem unsere verschiedenen Anteile sitzen oder in dem Fall jetzt deine Anteile. Meinst du, diese Anteile gibt es auch in der physischen Form? Meinst du, die spiegeln sich auch in deinem Umfeld, in den Menschen, die dir begegnen?
Ich glaube, wenn wir bereit sind, das wirklich bewusst anzugucken, dass wir diese Anteile finden. Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich würde es mal anders sagen, ich weiß nicht, ob wir wirklich in physischer Form die Anteile finden oder ob wir einfach die Avatare finden, die diese Anteile ansprechen. Ja, also zum Beispiel meine Betrogene. Ich habe es ja mehrfach vorgelegt. Immer wieder auch mal Beziehungen eingegangen, wo ich diesen Anteil ausleben konnte. Weil der Anteil will sich erleben, er will sich erfahren. Und auch diese militante Kriegerin, die ich da war. Ich habe so oft für Menschen Partei ergriffen, so oft Menschen aus der Scheiße geholt, denen geholfen, sich wieder aufzustellen, von der Peak auf, weil ich gesagt habe, meine Rüstung ist stark genug, die Rüstung von den anderen nicht, also mache ich den Job. Und ich bin auch immer wieder dann aber natürlich in dieser Situation als Kriegerin in Situationen gekommen, wo man das ausgenutzt hat. Also wenn ich den Schaffenswunsch, diese Anteile kenne, eine Betrogene möchte betrogen werden, die Kriegerin möchte kriegen, sie möchte Krieg suchen, sie möchte streiten. Wenn ich also diese Anteile habe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich mir unbewusst gerne Situationen schaffe, wo die Platz bekommen. Jetzt haben wir heute einiges über Anteile gehört, über das innere Kind gehört und ich habe dir hoffentlich ein ganz kleines bisschen das Licht angeknipst in deinem Königinnen-Entscheiderzimmer. Und ich möchte dir an der Stelle noch ein paar Tipps mit an die Hand geben. Falls du das jetzt hörst und dir denkst, inneres Kind, hey. Oder falls du das schon ein paar Mal gehört hast, denn es wird ja mittlerweile wirklich schon salonfähig überall serviert, wenn es im Bereich Coaching um die Anteile geht. Finde deine Form, wie du dich ernsthaft mit deinem inneren Kind verbinden kannst. Und um diese Form zu finden, musst du dich ausprobieren. Also probier dich aus. Geh spazieren mit diesem inneren Kind. Geh auf den Spielplatz schaukeln. Ich schwör's dir. Ich habe alle dazu gebracht, mit ihrem Kind zu schaukeln. Es hat Wunder gewirkt. Und das machst du nicht einmal und dann hast du die unfassbare Erleuchtung. Vielleicht ist es so. Aber vielleicht brauchst du es regelmäßig. Vielleicht musst du regelmäßig auf den Spielplatz gehen. Finde eine Form. Wenn du keine Lust hast, weil dir das unangenehm ist, setz dich an den Tisch, fang an zu malen. Finde dich in Berührung mit diesem Kind, wo du dich selber damit ernst nehmen kannst, wo du dich nicht unwohl fühlst damit. Und ich möchte dir an der Stelle noch einen Punkt mitgeben, der ist wichtig. Die Verbindung mit dem inneren Kind ist nicht dazu gedacht, dich zu retraumatisieren. Du musst nicht immer und immer und immer wieder durch den Schmerz gehen. Wenn du nicht zurück möchtest in diese alten Bilder, dann male neue für dich. Es gibt Momente, die sind wichtig, dass du zurückgehen musst. Ich habe mit jemandem die Situation gehabt, da war das Kind in einem Brutkasten und die Mutter komplett paralysiert von der Angst, weil das Kind in diesem Brutkasten eine schwierige Zeit hatte. Und auch danach, wo es dem Kind schon besser ging, immer wieder an diesem Punkt zu sein, wo sie nicht ins Fühlen gekommen ist, weil die Angst einfach immer noch so in den Knochen gesessen hat. Da hat es Sinn gemacht, es einmal zurückzuführen. Sie einmal zurück, ne, wir laufen zusammen ins Krankenhaus rein, gehen in diesen Raum hoch, machen die Tür auf, laufen auf den Brutkasten zu, lösen das kleine Baby von den ganzen Schläuchen, machen den Deckel auf, nehmen das Kind auf den Arm und bringen es raus, tragen es nach Hause. Und das alles geführt in einer Meditation. Natürlich ist das schmerzhaft und natürlich fließen da die Tränen. Befreie dich von diesen Ängsten, befreie dich von diesen Bildern. Und ich habe nach diesem Traum, wo dieses Kind aus dem Keller rausgerannt ist, habe ich mir überlegt, ich habe mir als Kind mal ein Bild gemalt von so einer schönen Alm und da sind da so überall so schöne Bäumchen und Eichhörnchen, die mit mir auf dieser Alm leben. Das war so ein Bild, was ich als Kind immer gemalt habe. Dann habe ich mir diesen Ort im Geiste nochmal gemalt und dieses innere Kind dort auf die Bank gesessen, vor der Almhütte. Finde einen Ort, wo du sie unterbringst, wenn du nicht immer wieder in den Keller zurück möchtest. Sei kreativ. Ja, dieses Ding hier oben kann super geil Bilder malen. Also mach es dir einfach. Finde eine schöne Art der Unterbringung. Und dann schau mal, wo sie dich hinbringt. Wo dein inneres Kind dich hinführt. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Ich gebe dir einen Satz mit. Was würde die Königin tun? Krasser Satz. Hat bei mir alles freigeklopft, in allen möglichen Situationen. Du kannst in jedem Konflikt dir die Frage stellen. Du kannst dir die Frage stellen, wenn du gehst aus Samstagabend, hast ein Date mit einem Typen, keine Ahnung. Sitzt im Badezimmer, ich weiß nicht, wenn ich anziehen soll. Und ich sehe so scheiße aus und alles ist überhaupt nicht schön. Was würde die Königin tun? Denkst du, die Königin würde sich hinsetzen und rumheulen, weil sie nicht hübsch genug, nicht dünn genug, nicht das genug ist? Die Königin würde sagen, man möge mir den roten Teppich ausrollen. Und dann genieße diese Energie. Du wirst sehen, dieser Satz, was würde die Königin tun? Und es fließt durch dich hindurch und gibt dir ein ganz anderes Licht. Es gibt dir eine ganz andere Kraft. Also auch diesen Satz, nimm ihn mit in deinen Alltag. Jeden Tag 5-mal fragen, was würde die Königin tun? Und dann halte irgendwo fest, auch hier, finde deine Form. Halte fest, was verändert sich? Wo gibt's Widerstände? Ein möglicher Widerstand wird sein, ich bin überhaupt keine Königin. Wie soll ich denn wissen, was eine Königin macht, wenn ich gar keine bin? Setze dich damit auseinander. Kann man übrigens wunderbar in einem Coaching machen. Nur so mal so nebenher. Und mein dritter Tipp, den ich dir geben möchte, ich bitte dich für dich und für deine Lieben in deinem Umfeld, für deine Freunde und an allererster Stelle für dich selber, setze dich mit deinen Entscheidern auseinander. Male bitte dieses Bild. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr ein Foto macht und es mir schickt. Dann können wir uns drüber unterhalten. Ich glaube, weißt du was? Wir müssen langsam mal so eine Community aufbauen, dass wir diese Fotos posten können.
Oh mein Gott, das ist so eine schöne Idee.
Ja, ich möchte gerne, dass du das aufmalst. Und du wirst es nicht in erster Instanz fertig haben. Du wirst feststellen, da sind vielleicht leere Stühle. Oder da sitzen nur lauter meckrige Anteile, die dir überhaupt nicht helfen. Da müssen wir anfangen, diese Anteile zu ersetzen zum Beispiel. Das ist alles die Arbeit, die man macht, wenn man sich mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzt. Das kannst du entweder alleine machen oder mit anderen Leuten. Mach's mit deinen Freundinnen zusammen. Macht eine Flasche Wein auf, setzt euch alle hin mit diesem Papier und schreibt auf, wer sitzt bei euch am Entscheidertisch. Und dann geht's los. So fangen die guten Dinge an. Das ist mein Wunsch, den ich für dich habe an diesem heutigen wunderschönen Sommertag. Es war mir ein ganz besonderes Fest, heute darüber zu sprechen. Und an der einen oder anderen Stelle bin ich vielleicht ein bisschen emotional geworden, aber das soll genauso sein. Dieses Thema ist mir so ein Anliegen und es ist ein verdammter Gamechanger in meinem Leben gewesen und er wird es auch in deinem Leben, wenn du es zulässt. Das war's heute mit Tricks und Gags von mir in meinem Podcast. Heute der erste Gamechanger. Die nächsten beiden Folgen werden Gamechanger 2 und 3 werden. Was es wird, verrate ich euch noch nicht. Es wird aber brisant. Denn ich werde euch über eine Sache erzählen. Die habe ich noch nie öffentlich so geteilt. Und ich werde aus dem Nähkästchen plaudern und euch eines meiner tiefsten Geheimnisse verraten. Habe ich auch ein bisschen Respekt vor, muss ich ehrlich sagen. Weil unter Umständen wird das ein kleinen, vielleicht gibt es einen Shitstorm, vielleicht auch nicht. Aber ich werde drüber reden. Und weißt du, warum ich drüber reden werde? Weil ich nicht mehr weiter meinen Job machen kann, nicht mehr weiter meine Wahrheit sprechen kann, wenn ich nicht sagen kann, woher ich sie kenne und was es mit mir gemacht hat. Also, stay tuned. Caro, vielen Dank für den schönen Podcast heute.
Danke dir.
Und euch auch vielen Dank. Einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei 40 und fabelhaft.
Das war's für heute mit einer weiteren Folge von 40 und fabelhaft. Es ist so schön, dass du vorbeigehört hast. Und ich hoffe, dass du natürlich für dich eine Portion Inspiration mitnimmst und somit durch den Alltag spazierst und dich dabei liebevoll begleitest. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und deinem Umfeld und wenn du eine Bewertung dalässt und ein Feedback, freue ich mich umso mehr. Wenn du auch ein Wunschthema hast oder Fragen, dann bitte komm auf mich zu. Du bist herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von mir für dich bei 40 und fabelhaft.